Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt. Herzlich willkommen. Immer dieses Internet. Der Musikjournalismus feiert im Print seinen Niedergang und online seine Wiederauferstehung. Und auch Fernsehen lässt sich heute online im Prinzip ja ganz leicht selber machen. Per Livestream auf YouTube oder Facebook etwa. Mit der richtigen Lizenz. Ob das aber wirklich alles so einfach geht und worauf man dabei achten muss. Das zwei unserer Themen heute bei Medias Res. Nicht selten wird etwa das deutsche Fernsehprogramm für seine mangelnde Vielfalt kritisiert. Warum also nicht die Mittel des Internetzeitalters nutzen und einfach selber live auf Sendung gehen, mit Livestreams bei YouTube oder Facebook etwa? Es könnte so leicht sein, ist es aber nicht. Und zwar aus Gründen, die uns jetzt Christoph Sterz anhand einiger aktueller Fälle erklärt. Hallo.
Hallo.
Was hindert mich in Deutschland daran, zum Beispiel einen 24-Stunden-Livestream bei YouTube aufzusetzen und so einfach mein eigenes Fernsehprogramm zu machen?
Also technisch hindert nichts daran, aber tatsächlich ist dafür möglicherweise eine Rundfunklizenz nötig, denn in Deutschland kann man nicht einfach so einen Fernsehsender aufmachen. Das Ganze gilt auch für online. Man muss sich anmelden und eben so eine Rundfunklizenz möglicherweise beantragen. Die kostet 1.000 bis 10.000 Euro. Das Ganze läuft über die Landesmedienanstalten. Die sind nämlich in Deutschland zuständig, den privaten Rundfunk zu beobachten, beziehungsweise ihm auch mal auf die Finger zu klopfen.
Und warum wird das über diese Lizenzen reguliert?
Ja, das ist so, weil die Landesmedienanstalten darauf achten, dass die Inhalte zum Beispiel nicht gegen das Grundgesetz verstoßen, dass Werbung auch wirklich als Werbung gekennzeichnet ist, dass da nicht die Videos vollgepackt sind, voller Schleichwerbung zum Beispiel, oder auch, dass da nicht gegen den Jugendschutz verstoßen wird. Ja, und damit die Landesmedienanstalten das Ganze überhaupt kontrollieren können, brauchen die eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner von diesem jeweiligen Angebot, also zum Beispiel von dieser Videoplattform, auf der ich unterwegs bin, von dieser Seite, da brauchen die einen Ansprechpartner und das ist dann der oder diejenige, der oder die die Rundfunklizenz beantragt hat. Das heißt, das Ganze gibt's, damit da wirklich jemand verantwortlich ist für das, was da so veröffentlicht wird.
Nun kommen jetzt diese bestehenden Regeln aber aktuell ins Schlingern. Warum ist das denn so?
Ja, das ist so, weil die Sache mit den Rundfunklizenzen aus einer Zeit stammt, in der das Internet noch nicht so richtig wichtig war. Und die große Frage ist, ob diese Regeln auch für Online-Angebote gelten und wenn ja, für welche? Die Landesmedienanstalten, die schicken seit ein paar Jahren immer wieder mal Briefe raus an Menschen, die im Netz unterwegs sind und regelmäßig Livestream-Videos anbieten. So ist zum Beispiel auch der Axel Springer Verlag aufgefordert worden, Rundfunklizenzen zu beantragen für 3 Livestream-Formate bei Bild.de. Und weil der Verlag das nicht gemacht hat, diese Lizenz zu beantragen, hat die zuständige Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg gesagt, ja, dann müsst ihr eure Livestreams halt abschalten. Was jetzt allerdings das Berliner Oberverwaltungsgericht anders gesehen hat.
Und warum müssen Sie jetzt doch nicht abschalten?
Ja, das Gericht hat entschieden, dass noch nichts entschieden ist. Um es mal so platt zu sagen, das Gericht meint, dass erst das richtige Gerichtsverfahren vor dem Berliner Verwaltungsgericht abgeschlossen werden muss, das sogenannte Hauptsacheverfahren. Und die Livestreams bei Bild.de, die dürfen bis dahin weiterlaufen. Und zwar, weil der Axel Springer Verlag sonst Reichweitenverluste hinnehmen müsste. Also seine Zuschauer mit einem Mal verlieren würde, wenn die jetzt einfach die Livestreams abschalten müssen. Die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg, die will nach eigenen Angaben jetzt eine schnelle Entscheidung vor dem Berliner Verwaltungsgericht erreichen, damit es nämlich Rechtssicherheit gibt, nicht nur für Bild.de und Springer, sondern auch für die vielen tausend Livestreamer in Deutschland ganz allgemein.
Und wie geht es dann für die so lange weiter, bis es zu einem Urteil kommt?
Die Landesmedienanstalten schicken weiter Briefe raus, so wirkt das zumindest. Gerade hat ein anderer YouTuber, und zwar einer namens Drachenlord, Post bekommen von der Bayerischen Landesmedienanstalt mit der Bitte, eine Rundfunklizenz zu beantragen, mit dem Verweis darauf, dass sonst eine Geldstrafe droht. Und verweisen die Landesmedienanstalten dabei auf den Rundfunkstaatsvertrag, denn da steht eben drin, dass das Ganze nötig ist.
Und da geht es besonders um die Begrenzung der Nutzeranzahl, richtig?
Unter anderem. Also da steht drin, dass man eine Lizenz braucht, wenn man live sendet erstens, wenn man potenziell mehr als 500 Nutzer erreicht, das können ziemlich viele im Internet, wenn man ein redaktionell gestaltetes Angebot hat und einen festen Sendetermin. Also zum Beispiel sagt, liebe Leute, jeden Mittwoch um 12, da mache ich einen Livestream. Aber die Landesmedienanstalten sagen auch, dass es dringend neue Regeln braucht, was die Rundfunklizenz angeht.
Nochmal kurz, potenziell 500 Nutzer heißt ja nicht, dass man 500 von der Nutzer haben muss, sondern ne, also praktisch jeder im Internet kann das schnell erreichen. Wie können diese neuen Regeln denn aussehen, damit sie Sinn machen?
Also die sind erstmal, um das grundsätzlich zu sagen, in der Mache. Die Regierungen der Bundesländer sind dafür zuständig und arbeiten da schon ziemlich lange dran. Das ist ein Thema, das seit mindestens 2 Jahren viele Streamer umtreibt. Und zum Beispiel wäre da eine Möglichkeit, Streamer, die pro Monat weniger als 20.000 Zuschauer haben, dass die keine große Rundfunklizenz mehr brauchen. Allerdings laufen die Gespräche da jetzt weiter und in den nächsten Monaten soll es einen überarbeiteten Vorschlag geben. Aber solange gelten halt die alten Regeln weiter. Weswegen es auch spannend bleibt, wie die Streamer, wie die Landesmedienanstalten und vor allem wie die Gerichte weiter damit umgehen.
Christoph Sterz über Livestreams und wann sie als Rundfunk gelten. Vielen Dank für die Informationen. Mit dem Musikmagazin Spex und mit der Intro sind im letzten Jahr 2 Urgesteine des Musikjournalismus nach langen Taumeln aus den Ladenregalen verschwunden. Schwindende Leserzahlen hatten den Niedergang der Printausgaben bereits seit Jahren angekündigt. Doch wer schließt nun diese klaffende Lücke im Pop- und Musikjournalismus? Hauptsächlich Online-Magazine. Ob die sich auch wirtschaftlich tragen, hat Michael Borgers unter die Lupe genommen und sich dafür mit den Machern von Kaputt, der Zeitschrift für Insolvenz und Pop, getroffen. Sie sind überzeugt, dass der Musikjournalismus noch lange nicht ins Museum gehört, auch wenn sie sich mit unserem Autor in einem solchen getroffen haben.
Das Café des weltbekannten Museum Ludwig in Köln. Ein Ort mit großer Symbolkraft für Thomas Wenker und Linus Volkmann. Dass sie sich hier für Arbeitsgespräche und nicht mehr in Redaktionsräumen treffen können, empfinden beide als große Befreiung.
Also ich habe mir eben das Intro verlassen und fand es so nervig, bei so einer Tätigkeit eben diesen 8-Stunden-Tag in einem Büro da zu reproduzieren, jede Woche, jeden Tag.
Volkmann hat über viele Jahre gemeinsam mit Wenker Intro geleitet und geprägt, von 2000 an, fast 1,5 Jahrzehnte. Das Magazin wuchs in dieser Zeit parallel zur Musikindustrie. Aus dem ehemaligen Fansign, also einem Heft für Fans, wurde das größte Gratis-Musikmagazin des Landes. Funktioniert habe das aber vor allem aus einem Grund, glaubt Thomas Wenker heute. Einfach, weil in der dazugehörigen Musikindustrie noch genügend Geld vorhanden war.
Aber in dem Moment, wo das Geld weggeht, sozusagen, hat man auch gesehen, die Leute hatten eigentlich keine Ahnung und sie hatten halt einfach wahnsinnig viel Glück auch. Weil das gehört natürlich auch dazu, dass Geschäftsmodelle funktionieren und nicht funktionieren.
Mit den Leuten meint Wenker auch sich, Musikjournalisten, die von einer funktionierenden Industrie profitierten. Er und Volkmann suchten ihr eigenes Glück, da funktionierte das Geschäftsmodell Intro eigentlich noch. Im Jahr 2014 verließen sie Intro und gründeten gemeinsam Kaputt, Magazin für Insolvenz und Pop.
Wir wollten einen Kontrast setzen zu diesem Hurra-Pop-Journalismus, der eigentlich nur die Veröffentlichungen, die gerade da sind, abfeiert und eigentlich da auch gar keine so eine große Relevanz mehr mit generiert.
Man habe auch die ökonomischen Zusammenhänge der Popindustrie beleuchten wollen, sagt Linus Volkmann. Was bei Intro nicht ging, zu groß waren dort die ökonomischen Zwänge. An diesem Ansatz habe sich bis heute nichts geändert. Auf Kaputt werden zwar das neue Album von Weezer und ein Buch der Beastie Boys besprochen, so wie eins bei Intro. Dazu aber auch zahlreiche Artikel, die sich mit dem Zustand des eigenen Berufsstands beschäftigen. Mit der Frage, wie berichten über eine Musikszene, in der fast nur noch Streamingdienste wie Spotify und große Label Geld verdienen. Und damit natürlich auch der Frage danach, wie selbst über die Runden kommen.
Es ist jetzt nicht so, dass Kaputt uns das Gehalt sozusagen beschert. Es beschert uns einen Teil unseres Einkommens.
Und sorgt für weitere Aufträge. Für beide als Autoren für Zeitungen und Zeitschriften. Wenker arbeitet zudem als Moderator und Dozent. Volkmann kommentiert im Fernsehen die Musikwelt und ist mit seinen Texten live unterwegs.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Linus Volkmann. Ich bin Literat. Mein neues Buch heißt Lies die Biber. Es handelt von Petting, Klassenkampf und Disco.
Und die eigenen Autoren? Noch immer würden neue angehende Musikjournalisten genauso anklopfen wie etablierte Kollegen, die für Kaputt schreiben wollten, sagt Linus Volkmann.
Und am Anfang war es mir dann immer unangenehm, natürlich den Leuten auch zu sagen, so, das sieht vielleicht ein bisschen größer aus, das ist aber letztlich ja ein Blog, bei dem ihr kein Geld bekommen könnt. Aber durch den ökonomischen Regress hat sich das völlig durchgesetzt. Es erwartet auch gar keiner mehr, bezahlt zu werden.
Die Inhalte von Kaputt sind frei zugänglich. Das Magazin hat kein Bezahlmodell. Anders als andere Zeitschriften wie Groove und Spex, die auf ein Abo-Modell setzen. Doch die beiden Journalisten sind skeptisch, ob das auf Dauer funktionieren kann.
Ich glaube auch nicht, dass Leute einzelne Artikel tatsächlich kaufen oder dass sie sich wegen den Popkultur-Themen dann sozusagen die Paywall generell erkleimen. Und das wird auch für Spex und Groove natürlich ein ein harter Weg werden.
Dass die Leute wie beim dem Kiosk hingehen und Geld zahlen und dann das Produkt kaufen. Also so ist es online einfach nicht. Und so wird man die Leute nicht erziehen können, ist meine Meinung.
Menschen seien zwar noch bereit, für Musik Geld auszugeben, stellt Thomas Wenker fest, aber für Live-Musik.
Du kannst natürlich machen, was du willst, weil das Ding ist das Einzige, was nicht umsonst im Netz zu finden ist, sozusagen. Die Musik kannst du dir umsonst besorgen, du kannst dir die Berichterstattung darüber irgendwo umsonst anlesen. Du hast eh genug Input sozusagen, aber das Konzert ist das Konzert und da kannst du nehmen, was du willst irgendwann, weil die Leute wollen halt rein.
Der Name muss nicht unbedingt Programm sein. Michael Borgers hat sich mit den Machern der Online-Zeitschrift Kaputt, dem Magazin für Insolvenz und Pop getroffen und mit ihnen über die Wirtschaftlichkeit von Online-Journalismus im Musikbereich gesprochen. Die Sächsische Landesmedienanstalt steht erneut vor heftigen Turbulenzen. Die Anstalt war zuletzt mehrfach kritisiert worden, unter anderem vom Bundesrechnungshof, der sie als überfinanziert bezeichnet hat. Anfang des Jahres hatte die SLM dann überraschend ihren langjährigen Geschäftsführer Martin Deitenbeck abberufen. In seine Fußstapfen sollte eigentlich dessen bisheriger Stellvertreter Harry Sieglitz treten. Die Neubesetzung der Geschäftsführung wurde jetzt aber nach heftigen Protesten auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Protest kam unter anderem von der Beratenden Versammlung, einem Gremium, das die Landesmedienanstalt auch in Personalfragen berät. Kurz bevor sie heute zu einer diesbezüglichen Krisensitzung aufbrach, konnte ich mit der Vorsitzenden der Versammlung, Brunhild Fischer, sprechen. Ich habe sie zunächst gefragt, warum die Versammlung den vorgeschlagenen Kandidaten fast mit einhelliger Mehrheit, nämlich mit 33 von 35 Stimmen, abgelehnt hat.
Also es wurde überhaupt nicht über die Personalie, Herr Dr. Harvey Sieglitz, gesprochen. Auch er ist nicht abgewählt worden, sondern die Versammlung hat sich nach langer, sachlicher, fachlicher, ausführlicher Diskussion, wo eben alle Argumente ausgetauscht wurden, dann tatsächlich diese Empfehlung an den Medienrat gegeben, die da eben heißt, dass die Aufhebung des Bewerbungsverfahrens nochmal angeregt wird und zwar erst, wenn eine rechtssichere Auflösung des Verfahrens mit dem Amtsvorgänger, wenn das abgeschlossen ist, dann kann erst wieder eine neue Bewerbungsausschreibung erfolgen. Und dann vor allen Dingen mit einer bedeutend längeren Frist als von 2 Wochen und vor allen Dingen eine bedeutend breitere Aufstellung des Anforderungsprofils bei Qualifikation und Eignung des Bewerbers. Denn wir haben jetzt aktuell ja doch völlig neue Herausforderungen. Und es ist wichtig, dass hier eben wirklich ganz transparent, klar und eindeutig seitens der Landesmedienanstalt agiert wird.
Welche neuen Herausforderungen sind das für Sie?
Also neben, wie gesagt, also die Digitalisierung, die Meinungsvielfalt, die Pluralität sicherzustellen, finanzielle Grundlagen eben abzuklopfen, wie weit können eben Veranstalter und so weiter dringend unterstützt werden. Also wir haben ja 3 große Themen. Das sind neben Medienkompetenz, sind das natürlich die Lokal-TV-Veranstalter und die Lokalveranstalter und die Digitalisierung insgesamt, die Verbreitungswege. Also wir haben da eine große, breite aufgestellte Sache und da muss natürlich eben auch ein Kandidat oder eine Kandidatin als Geschäftsführerin zukünftig herhalten, die mit diesen Dingen also auch innovativ und konstruktiv in Zukunft umgeht.
Bitte fassen Sie für mich doch noch einmal zusammen, welche Kriterien das Verfahren erfüllen müsste, damit es auch Ihre Zustimmung findet.
Also wie gesagt, dieses neue Ausschreibungsverfahren, das darf erst eingeführt werden, wenn dieses Auflösungsverfahren mit dem Amtsvorgänger rechtssicher abgeschlossen ist. Das ist das eine. Dann muss es auf jeden Fall so sein, dass eine Bewerbungsfrist bei einer solchen Stelle mindestens von 6 Wochen da festzusetzen ist und dass wir ein breiteres Portfolio haben möchten an Bewerberinnen und Bewerbern. Das ist nicht gesagt, dass eben die aktuellen Bewerberinnen, die 2, die in die engere Wahl kamen, dass die da aus diesem Verfahren raus sind.
Das heißt, Ihre Kritik richtet sich ganz deutlich nicht gegen den aktuellen Kandidaten?
Nein, unsere Kritik richtet sich ganz aktuell an dieses Prozedere. Und wir haben ja dieses Problem nur schlussendlich aufgrund des Sächsischen Privatrundfunkgesetzes. Denn da sind die Aufgaben der 2 Organe, die quasi im Außen agieren, geregelt. Und das heißt, das eine Organ ist mit sämtlichen Rechten und Entscheidungskompetenzen ausgestattet und das andere hat maximal, also aber nur im geringsten Maße empfehlenden Charakter. Und das ist natürlich sehr schwierig. Und der Medienrat stellt dieses aktuell eben auch so dar, dass aktuell die Kommunikation schwer gestört sei. So kann ich das von Seiten der Versammlung aus überhaupt gar nicht sehen.
Es das sind dann aber sehr unterschiedliche Einschätzungen, wenn die einen sagen, dass die Kommunikation sei schwer gestört und sie sehen da aktuell aber gar kein Problem. Wie kommt es denn, dass sich da die Einschätzungen so unterscheiden?
Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir gar kein Problem sehen, ne? Sondern wir sehen natürlich eben die Tatsache aktuell, dass aufgrund des Gesetzes oder der Gesetzeslage eben der Medienrat einfach diesen eigenen Entscheidungen folgen kann, ohne die Empfehlungen der Versammlung wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Mhm. Aktuell ist er ja immerhin so weit, dass er gesagt hat, das Verfahren wird angehalten, aber eben die Kommunikation muss jetzt neu gestrickt werden. Und das soll dann quasi über ein Personalkarussell dann passieren, was unsererseits als Versammlung so nicht gesehen wird, sondern wir denken, da müssen wirklich ganz andere Wege beschritten werden.
Bis wann könnte es denn Ihrer Einschätzung nach einen neuen Chef der Sächsischen Landesmedienanstalt geben?
Das kann ich Ihnen so nicht beantworten.
Frau Fischer, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte schön.
Medias Res. Drei Fragen an.
Ich bin Mustafa Isik, ich bin der Geschäftsführer von Kerngedanke, einem Medientechnologie-Startup in München und in Berlin.
Was läuft gut in den Medien?
In den Medien besinnt man sich immer mehr auf die eigentlichen Stärken, die da sind. Content Creation, also wirklich Inhalteerstellung, Inhaltegenerierung. Denn das ist etwas, was auch Silicon Valley-Unternehmen, egal welcher Größe, nicht einfach so nachmachen können.
Was läuft schlecht in den Medien?
Eine große Herausforderung, vielleicht die zentrale, ist, dass die verschiedenen Publika immer weiter fragmentieren. Das gibt eine große Chance. Man kann Menschen in allen möglichen Lebenslagen über alle möglichen Kanäle erreichen. Das bedeutet aber auch, dass man Medien macht und inzwischen immer mehr Medien mit spezifischerer Ansprache machen muss.
Und bei Ihnen?
Ich habe im Bayerischen Rundfunk und in der ARD verschiedene Rollen eingenommen. Das war sehr spannend und ich bin da immer noch sehr stolz darauf, was wir aufgebaut haben und was die Kolleginnen und Kollegen weiterhin machen. Jetzt bin ich in einem ganz anderen Geschäft. Jetzt bin ich wieder im Startup-Geschäft. Das ist da, wo ich herkomme. Und das bedeutet natürlich, ich manage nicht mehr über 100 Leute, sondern ich manage jetzt 10 Leute. Und das ist sowohl Herausforderung als auch großes Glück.
Grenzen überwinden, Verständigung fördern und auch mal die andere Seite hören. Das passierte im deutsch-Schweizer Grenzgebiet praktisch als gern gesehenes Nebenprodukt lange Zeit relativ automatisch. Seit einer gefühlten Ewigkeit waren die beiden öffentlich-rechtlichen Schweizer Fernsehprogramme SRF 1 und SRF 2 auch auf der deutschen Seite der Grenze zu empfangen. Am 3. Juni geht diese Ära nun zu Ende, denn das Schweizer Fernsehen will Geld sparen und schaltet die Übertragung in das deutsche Sendegebiet ab. Aus der Grenzstadt Konstanz der Bericht von Thomas Wagner.
10 vor 10, so heißt die beliebte Nachrichtensendung des öffentlich-rechtlichen Schweizer Fernsehens SRF.
Guten Abend, herzlich willkommen. Der WWF, jedes Kind kennt ihn in der Schweiz, seine Marke.
Wie fast jeden Abend hat der Konstanzer Konrad Frommer, Anfang 70, den Kanal SRF 1 der Schweizer Nachbarn eingeschaltet.
Also ich habe sehr gern die Nachrichten und habe auch sehr gern im Schweizer Fernsehen so politische Kommentare und natürlich auch die eine oder andere Sportsendung.
Seit seiner Kindheit schaut Konrad Frommer Schweizer Fernsehen. Kein Wunder, wohnt der Konstanzer doch gerade mal 2 Kilometer von der Grenze zur Schweiz entfernt. Übers Fernsehen erfahren, was bei den Schweizer Nachbarn so alles geht, das sei
unbedingt wichtig. Man stelle sich vor, nicht nur die Wasserversorgung, auch im Strombereich arbeiten wir zusammen. Der Konstanzer Bus fährt auch in die Schweiz hinein. Und jetzt, wenn es darum geht, dass man die Gemeinsamkeit fördert, was fördert mehr als die Kommunikation? Jetzt das Fernsehen ganz abzuschalten, ist einfach eine Härte, die niemand versteht.
Genau das aber ist geplant. Ab dem 3. Juni werden die beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme SRF 1 und SRF 2 aus der Schweiz nach derzeitiger Planung auf deutscher Seite nicht mehr zu sehen sein. Denn das Schweizer Fernsehen will Geld sparen. Weil die meisten Schweizer Zuschauer die Programme über Kabel oder Satellit beziehen, will die Schweizerische Radiogesellschaft SRG, die Dachorganisation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Anfang Juni alle 200 terrestrischen Fernsehsender abschalten.
Die SRG schätzt, dass wir so ab 2020 jährlich rund 10 Millionen Schweizer Franken einsparen werden.
So Edi Istermann, Sprecher der SRG in Bern. Sind die Programme aber nicht mehr terrestrisch empfangbar, dürfen sie dort auch nicht mehr in die Kabelnetze im deutschen Grenzgebiet eingespeist werden.
Die SRG erwirbt aus Kostengründen keine Weitersenderechte für das Ausland. Deshalb können wir den süddeutschen Kabelnetzen diese Rechte auch nicht weitergeben.
Will heißen, für die Ausstrahlung von Spielfilmen und Sportereignissen muss das Schweizer Fernsehen weitaus weniger bezahlen, wenn es garantiert, dass das Signal im eigenen Land bleibt und eben nicht in angrenzenden Nachbarländern zu sehen ist. Für die Kommunikationskultur im deutschen Grenzgebiet habe aber genau dies weitreichende Konsequenzen, glaubt Markus Romberg, bis 2017 Professor für politische Kommunikation an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen und heute Geschäftsführer der Internationalen Bodensee-Hochschule, einem grenzüberschreitenden Hochschulverband.
Ich glaube, dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Grenzen überwinden, damit zu tun hat, um zu merken, wie die Menschen auf der anderen Seite der Grenze ticken. Und Medien spiegeln eine Realität der anderen Seite wieder. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt dafür, wenn man Grenzen überwinden will.
Hinzu komme ein weiteres, nämlich die Draufsicht auf die deutsche Politik aus der Perspektive eines deutschsprachigen Nachbarlandes.
Und wenn ich so quasi auf der anderen Seite sehe, wie Schweizer über Deutsche berichten, wie Schweizer über Vorarlberg und Österreich berichten und auch umgekehrt, hilft mir das stark auch das eigene Handeln des eigenen Landes zu reflektieren und zu merken, was läuft vielleicht doch nicht ganz so gut im eigenen Land.
Für Romberg ist es allemal spannend zu sehen, wie das Schweizer Fernsehen über die EU oder über die deutsche Außenpolitik berichtet und das ab und zu mit leicht anderem Akzent als die Medien hierzulande. Fällt diese Draufsicht der Nachbarn auf die eigene Politik künftig weg? Nach Abschaltung des Schweizer Fernsehens im deutschen Grenzgebiet bliebe damit auch ein Stück Meinungsvielfalt auf der Strecke. Und das nur aus Sparzwängen.
Die Abschaltung des Schweizer Fernsehens für Deutschland ist ja eine direkte Konsequenz aus der Nobilag-Initiative.
Bei dieser Nobilag-Initiative sprachen sich vor gut einem Jahr knapp 72% der Schweizer Stimmbürger zwar für die Erhaltung des gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Fernsehens aus, das danach allerdings einen umfangreichen Sparplan umgesetzt hat. Ergebnis unter anderem keine Verbreitung der Programme mehr im deutschen Grenzgebiet. Genau dort wird der Protest dagegen aber immer lauter. So hat sich der Konstanzer Konrad Frommer mit einem öffentlichen Appell an die Internationale Bodensee-Konferenz gewandt, ein Gremium mit Regierungsvertretern aus der Schweiz, aus Österreich und aus Deutschland. Dass er dabei aus der Bevölkerung viel Zuspruch bekommt, wundert ihn nicht. Denn
es ist nicht einzusehen, dass man in Konstanz einen Fernsehsender aus der Türkei und aus Russland und weiß Gott woher empfangen kann, aber nicht den Schweizer Nachbarsender. Das ist eigentlich ein Unding in der heutigen Zeit.
Aus Konstanz war das der Bericht von Thomas Wagner.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Tim Scholz vom Stader Tageblatt. Bei uns geht es morgen um die Hängepartie am Buxtehuder Bahnhof. Die Bauarbeiten dort verzögern sich um 4 Wochen. Das Gebäude ist einsturzgefährdet, wird schon seit über einem Jahr von massiven Holzbalken abgestützt und sollte eigentlich Ende April fertig sein. Jetzt herrscht erstmal Stillstand und das Gebäude wird dann Ende Mai, so der Plan der Deutschen Bahn, dann wieder geöffnet werden.
Und das war schon wieder mit Medias Res für heute. Gleich folgt der Büchermarkt und dort geht es dann unter anderem um den brasilianischen Roman Aus dem Schatten. Dazu also gleich mehr im Büchermarkt mit Tanja Lieske. Am Mikrofon war für Sie bis hierhin Miriam Kitt. Danke, dass Sie zugehört haben. Tschüss.